Ja, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, was man ja so macht, so die Trends, was gerade mit ein Trend ist, schon seit einigen Jahren, aber es hat sich gesteigert, nämlich der Trend, wir sind gerade im Zeitalter der Selbstoptimierung, so noch effektiver zu werden, noch schneller, noch beliebter, noch gesünder, noch anerkannter, noch smarter, noch. Und ein Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sagt, der Wunsch und auch die gesellschaftliche Forderung nach ständiger Steigerung führen zur Entgleisung der Selbstverwirklichung. Und da haben wir schon das Wort Selbst, Selbst, Selbst. Wissen wir ja, wenn das Selbst im Mittelpunkt steht, dann muss es am besten ganz schnell sterben, weil sie immer neue, höhere Ideale erzeugt, an denen die Einzelnen immer wieder scheitern. Um mehr Bestätigung von außen zu bekommen, lässt man nichts unversucht, um sich immer mehr Idealen anzupassen. Und kaum hat man eines dieser Ziele erreicht, gibt es eine andere Stelle, die dringend optimiert werden muss. Wann ist die Dauerbaustelle, die man mit diesem Mindset wie SelbstoptimierungsinfluencerInnen es gerne nennen, aus sich macht, denn beendet? Also mich erinnert es so ein bisschen meine spätere Jugendzeit, da war so gerade New Age aktuell und es war auch so, dass man eigentlich nie aufhören konnte zu suchen. Es ging immer weiter. Es gab nie einen Punkt, wo es mal gut war. Es gab nie einen Punkt, wo man gesagt hat, ah, jetzt habe ich aber die Erleuchtung, sondern wenn du eine Türe geöffnet hast und dachtest, jetzt bin ich in diesem Raum, jetzt habe ich irgendwie das gefunden, dann gab es schon wieder 10 andere Türen und man kam eigentlich nie an den Punkt, wo man wirklich das findet, was man sucht, nämlich Gott, wirklich den lebendigen Gott. Und die Frage ist, kennst du das, dass du vielleicht manchmal das Gefühl hast, du hast so viele Baustellen und musst dich selber wie optimieren. Und was machst du, wenn du nie an so ein Level kommst? So, ich möchte dir 2 Bibelstellen nennen über jemand, eine Person, die ganz krass durch dieses Selbstoptimierungsraster oder dieses toll und schön und super und Insta und TikTok. Und ich glaube, diese Person wird komplett durchfallen. Die hat wahrscheinlich 0 Follower oder nur Leute, die sich vielleicht leider lustig machen würden. Und ich möchte dir etwas über eine Person sagen, die da beschrieben wird in 2 Versen im Alten Testament. Da steht, du Elende, über die alle Wetter gehen, oder vielleicht über die jeder drüber trampelt. Du Trostlose. So, da gibt es einen Mensch, wird beschrieben, oder eine Person. Und genauso in Jesaja 60, dafür, dass du verlassen, verhasst gewesen bist, sodass niemand dich besuchte. So, da ist jemand, der ist elend, der ist vergessen. Und danach stehen ganz krasse Dinge, nämlich, dass Gott das total wendet. Und er sagt zu dieser Person, siehe, ich will deine Steine wie einen Schmuck legen und will deinen Grund mit Saphiren legen. Ich will dich zum ewigen Ruhm machen, dass man sich über dich freuen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Und man sieht, wie so eine Wendung von etwas Zerstörtem, Verlassenen, Aussichtslosem, zu so einem Glanz und so einer Herrlichkeit und was Gott machen möchte. Und natürlich, wir wissen, Gott redet hier natürlich über Jerusalem, über Israel, aber wir wissen auch, dass das Wort Gottes oft so mehrere Ebenen hat, dass das Wort Gottes natürlich und das Alte Testament und alle seine Verheißungen zuallererst Israel gehören, seinem Volk gehören. Und das können wir auch heute über Israel sagen, auch wenn Israel verhasst ist oder verdammt oder verachtet, dass Gott eine ganz andere Perspektive hat. Ganz andere Perspektive. Angenommen, geehrt, von Gott geachtet. So sieht er sein Volk. Aber genauso kann man das lesen über Städte, über Orte, über Länder. Es gibt verlassene Orte. Es gibt verlassene Landstriche, es gibt zerstörte Nationen, Nationen, über die alle Wetter gegangen sind, über die viele Dinge drüber getrampelt und drüber gegangen sind. Es gibt nicht besuchte und trostlose Orte und Städte. Und genauso gibt es Menschen, und das ist nochmal eine andere Ebene, wie das Wort Gottes reden kann, vielleicht auch zu dir redet, wenn du das Alte Testament oder die Bibel liest. Es gibt verlassene Menschen, traurige und trostlose Menschen, verstoßene Menschen und Menschen im Elend. Und ich habe eine gute Botschaft und wir lesen das, Gott möchte daraus etwas ganz anderes machen. Etwas ganz anderes. Und es ist ganz anders als Selbstoptimierung. So, ich möchte dir nochmal erzählen von unserem Weiß-Russland-Einsatz. Wir waren, letzte Woche sind wir zurückgekommen mit unserer Bibelschule, von der ihr gerade gesehen habt, dass wieder eine Anmeldung möglich ist. Und wir waren in Belarus, davon habt ihr vielleicht erst seit ein paar Jahren gehört durch den Ukraine-Konflikt. Für mich war das früher ein wirklich verlassenes Land. Ich kannte gar nicht, dass das gibt überhaupt. Weißrussland. Und auch Weißrussland war und ist so ein Land, über das, das alle Wetter gingen. Es hatte Kriege erlebt, Hungersnöte, mehrere Grenzverschiebungen, Polen, Ukraine, Russland grenzt dort an. Immer wieder verschoben, immer wieder drüber getrampelt. Es gab Umsiedlungen, wenn man heute dorthin geht, leben die Menschen nicht mehr da, wo sie vor dem Krieg gelebt haben. Es lebt fast keiner mehr in seiner Ursprungsstadt. Es gab Vertreibungen und. Also Belarus ist so eine verlassene und verstoßene und verachtete Nation. Und wir haben einen Dienst dort in Svetlogorsk, ihr habt es vielleicht gesehen. Wir haben zwei Älteste eingesetzt, das ist so stark. Eine davon, eine ehemalige drogenabhängige Frau, die über 20 Jahre Drogen genommen hat. Wir haben 1998 dort eine Schule gekauft. Könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Grund- und Hauptschule hier, nur noch viel größer und nur noch viel runtergekommener. Aber es ist das herrlichste Zentrum. Ausgebaut, eröffnet 2000 und viele hunderte Drogenabhängige sind erfolgreich durch diese Reha durchgegangen, sodass die Drogenärzte fragen, was gebt ihr denn denen, dass die keinen Entzug haben? Ja, wir geben denen Gebet. Wir geben denen Jesus. Wir geben ihnen Hoffnung. Aus einer Trostlosigkeit und aus einer Verlassenheit und aus etwas rauszukommen und eine total neue Perspektive zu haben. Und wir waren dort mit der TSM, um dort an einem Marsch des Lebens. Wir werden jetzt sehr viele Märsche des Lebens machen. Könnt ihr gerne mal auf die Homepage gehen und schauen. Um Marsch des Lebens zu machen, zu versöhnen, um an das zu denken, was im Krieg passiert ist, durch uns Deutsche dort vor Ort. Und auch einen Gedenkstein aufzurichten. In dieser Stadt, wo unsere Reha ist, gab es ein kleines Dorf, Chalkiti oder Chalkiti. Und dort wurden 350 Juden erschossen. Die wurden auch zusammengetrieben, an den Ort getrieben und erschossen. Niemand gedachte bisher an sie. Es gab kein Gedenken, nichts. Und wir haben also mit dieser Veranstaltung Holocaust-Überlebende eingeladen und einen sehr besonderen Gedenkstein aufgerichtet. Ich komme noch zu dir. Es geht nicht nur um Weißrussland. Und weißt du, aus dieser Vergessenheit, aus dieser Verlassenheit, aus dieser Verachtung und dieser Gleichgültigkeit kam plötzlich durch diesen Gedenkstein ein Erinnern und etwas hervor, was Gott wichtig ist. Es wurde dort das Gedenken angebracht. Und ich möchte euch zwei Frauen vorstellen. Die eine heißt Clara Kaufmann. Und sie kommt aus diesem kleinen Dorf Chalkiti. Ihre Großmutter wurde, als die Erschießungen waren, vermisst. Man wusste nicht, wo ist sie jetzt? Was ist mit ihr? Keiner wusste etwas. Und als Jahre später, so in den 90ern, weiß ich, wann Svetlogorsk, das Wohngebiet gebaut wurde, ihr seht sie hier rechts, gab es bei Ausgrabungen durch den Wohnungsbau, fand man diese Knochen und man hat ein Tuch rausgezogen und man wusste plötzlich, ach, das ist das Tuch deiner Großmutter. Und in dem Moment wusste sie, meine Großmutter liegt an diesem Ort. Und jetzt wusste sie, was mit ihrer Großmutter war. Und ihr kennt es, dass Juden auf Grabsteine gern diese, an Gräber diese Steine legen, an diese Gedenkorte. Und ihr seht diese Rose, die sie da bekommen hat von uns. Und die hat sie dorthin gelegt. Und es war für sie ein Ort der Wiederherstellung von Identität und das, was ihr geraubt wurde. So, da war Faina Bisedina. Und diese Holocaust-Überlebende ging seit Monaten nicht mehr aus dem Haus. Und als sie davon gehört hat, dass dieser Gedenkstein hingelegt wurde, kam sie nach unserer Veranstaltung und ist zu diesem Stein gegangen, seit Monaten wieder aus dem Haus. Und weißt du, für beide Frauen wurde das Verstoßene und Verachtete wieder geehrt. Und jetzt möchte ich nochmal zu dem Stein kommen, weil dieser Stein, der möchte zu dir sprechen. Jesus sagte, ey, die Steine können sprechen. Hast du das gewusst? Ich möchte den Stein zeigen. Er ist auf einem schönen Sockel. Er ist erhöht. Er hat eine schöne Plakette, eine goldene Plakette an einem schönen Platz, der gesäubert wurde, gereinigt, exponiert, sichtbar. Alles um ihn herum wurde aufgeräumt und dieser Platz ist wunderschön. Und seine Geschichte von diesem Stein ist, dass als unsere Reha-Leute und unsere Leiter gesucht haben, was nehmen wir jetzt für einen Stein, für dieses Gedenken, sind sie durch die Stadt gefahren und vor einem Einkaufsladen sahen sie einen Stein. Und sie gingen hinein und sagten, wo haben Sie denn diesen Stein her? Genau so einen Stein brauchen wir, wo kann man denn solche Steine haben? Und die Besitzerin von dem Laden sagte, bitte, nehmt den mit. Ich möchte nicht mehr haben. Um diesen Stein sammelt sich nur Gesindel. Um diesen Stein sammeln sich nur Obdachlose und Alkoholiker und die trinken dort und die benutzen diesen Stein als Tisch. Dann haben sie überall ihren Unrat verstreut und drücken ihre Zigaretten auf diesem Stein aus. Und ich bin froh, wenn ich den los bin und ich möchte ihn euch schenken. Verworfen und verachtet und missachtet. Er war nicht schön für die Frau, er hat gestört, er war ihr im Weg und niemand konnte diesen Stein gebrauchen. Und weißt du, dann wird dieser Stein genommen. Und er wird gesäubert und er kommt auf einen Sockel und er wird erhöht und er wird ausgezeichnet und er wird geehrt und er wird feierlich willkommen geachtet und nie wieder wird er verachtet und nie wieder wird er bespuckt. Er wird nie wieder schmutzig sein und er wurde versetzt an einen anderen Ort und in einen anderen Zustand, der gleiche Stein. Und er hat nichts dazu getan, nichts. Er wurde einfach erwählt. Er wurde einfach entdeckt. Jemand hat ihn gefunden. Und weißt du, das erinnert uns an Jesus, den Eckstein zuallererst. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 4, 10 bis 11, als Petrus den Gelähmten geheilt hat. Das war das erste Riesenwunder. Und es gab so ein Tohuwabohu und so ein Aufstand und so ein Gedöns und so ein Gerangel. Und Petrus musste Rede und Antwort stehen. Und er sagt, so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, dass in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, seht dieser all hier vor euch gesund, das zeigt jetzt auf den Gelähmten, das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und er zitiert aus Psalm 118, Vers 22. Den Stein Jesus, von dem die Bibel lange, lange vor seiner Geburt bezeugt hat, prophezeit hat. Und er ist das Leben. Weißt du, wir haben hier eine wunderbare Anbetung. Und ich habe vorher gedacht, wow, das ist für mich schon high. Wie wird es erst bei der Konferenz sein, wenn wir die Auferstehung und das Leben hier feiern und Jesus den Eckstein? Und weißt du, wir wissen, dass der Vater zu in Philippa, lesen wir das, sagt, hey, Jesus, er hat sich entäußert, er hat Knechtsgestalt angenommen, er hatte keine schöne Gestalt, nie, er hat niemand gefallen, niemand. Er war dieser Stein und er wurde dem Menschen gleich und im Hinblick auf die äußere Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst, wobei er gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen steht. Und hier sehen wir genauso von Ablehnung und Zurückweisung und Verworfensein und Verachtung zu Anerkennung und Lob und einer anderen Position. Gott hat ihn erhöht. Und es sagte zu seinem Volk Israel, Jesaja 56,5, ihnen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz geben. Und einen Namen, besser als Söhne und Töchter, einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Ihr seht hier Yad und Sem oder Shem. Yad Vashem ist der Ort in Israel, in dem an die Namen gedacht wird, von denen, die im Holocaust getötet wurden. Als Erinnerung an ewigen Namen möchte Gott seinem Volk geben, aber er spricht es auch zu uns, zu den Nationen. In Epheser sagt er, dass wir, die wir tot waren, er hat uns mit ihm auferweckt und versetzt in die Himmelswelt, in Christus. Er hat uns auferweckt und versetzt. Wie diesen Stein, er hat uns versetzt in seine Himmelswelt. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und ins das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Wir waren dieser Stein. Ich war dieser Stein. Und jetzt kommt ein ganz krasser Vers in Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems. So, wenn du zu Jesus gehörst, dann steht auf dir Name, der sichtbar ist. Der sichtbar ist und der, wo wir uns treffen werden in der Ewigkeit, wo wir ein neues Jerusalem haben, neue Heimat. Einen neuen Namen. Weißt du, als wir dort in Weißrussland waren, Joni, du, ich brauche jetzt das Pult so ein bisschen hinten, hier. Als wir in Weißrussland waren, tut mir leid, die Kameraleute, jetzt wird es ein bisschen stressig für euch, haben wir gebetet für diesen Gedenkstein und diesen Marsch. Und der Herr hat uns ein prophetisches Wort gegeben. Und wisst ihr, manchmal benutzt der Herr solche Dinge, um Sachen freizusetzen. Wir sehen das oft in der Bibel. Da muss einer eine Pfanne vergraben, einer muss jahrelang auf der Seite liegen und Gott möchte damit reden. Und er hat uns ein Wort gegeben, ein Bibelvers, und wir haben den an einem Abend wie nachgespielt und der Herr hat zu uns geredet. Über Belarus. Weißt du, das ist auch ein Vers, der gilt für dich. Und es ist ein Vers, den der Herr auch mir mal gegeben hat. Und ich möchte heute was darüber sagen, weil ich glaube, dass während du das jetzt siehst, dass der Herr zu dir reden möchte. Und das lesen wir. In Hesekiel 16, 3 bis 13. Und da steht, dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist nicht mit Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er dir etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld geworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Und ich weiß noch, als ich das gelesen habe, da war ich schon Christ und Jesus hat mich gerettet. Da dachte ich, wie krass, der Herr kennt deinen Vater und deine Mutter. Und der Herr kennt deine Herkunft. Er kennt deine Familie. Er kennt uns so gut. Und mein Lebensgefühl war genau dieses, auf das Feld hinausgeworfen zu sein. Und ich möchte ein bisschen kurz von mir erzählen, vielleicht hilft es dir. So, ich komme aus einer normalen schwäbischen Familie hier aus Tübingen. Und mein Vater war ein Soldat im Zweiten Weltkrieg und es fiel ihm sehr schwer, mir einfach seine Liebe oder Anerkennung oder Wertschätzung zu zeigen, weil er selber nicht kannte. Konnte mich nicht auf den Arm nehmen, mich nicht herzen und küssen. Und ich weiß noch, wie schwer mir das fiel, als ich hierher kam und ich sollte jetzt 100 Leute bei Silvester umarmen. Leute umarmen, die mir so nahe kommen, weil für mich war das, dass ich mich verachtet gefühlt habe, verstoßen. Das war so krass, dass wenn ich neben jemand saß, ich konnte es gar nicht ertragen, dass mich irgendjemand berührt, weil irgendwas in mir sagte, hey, wenn dein eigener Vater das nicht kann, dann muss irgendwas ganz Komisches an dir sein. So verachtet war dein Leben. Und dann steht hier, da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und ich sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Du sollst leben. Und weißt du, das ist mir passiert, als ich Teenager war in dieser Stadt und ich habe Leben gesucht. Ich habe Leben gesucht in Drogen, ich habe Leben gesucht in Beziehungen, in irgendwas, das mir sagt, dass ich okay bin, dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin. Und du suchst dir Bestätigung irgendwo. Und am Ende war das so, dass ich mit 23 schwanger war, ungewollt und alleinerziehend war. Und wie eine verstoßene und verlassene Frau. Und ich weiß noch, ich habe in der Innenstadt gewohnt, in so einer WG. Da würdest du heute nicht reinkommen in so eine WG. So ein bisschen wie das Apple-Haus, da würdest du nicht freiwillig mich besuchen kommen. Und ich weiß noch, wie ich in meinem Wohnzimmer war und es war, als ob Jesus an mir vorbeikommt und zu mir sagt, Claudia, du sollst leben. Chai. Und ich weiß noch, wie heute, dass ich zu ihm gesagt habe, ja, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das Krasse für mich war, ich dachte immer, wie kann Gott mein Leben wollen, wenn ich ihm nichts geben kann? Nichts. Kein frommes Gebet. Ich hatte einen Lebenslauf, der war eine Katastrophe. Und ich weiß, ich habe zu ihm gesagt, Jesus, ich kann dir gar nichts geben, nur mich, diesen Haufen hier. Und er hat ihn genommen. Und er hat mein Leben genommen. Und ich weiß noch, dann gab es eine Zeit, da habe ich mich bekehrt und danach ging das weiter wie in dieser Geschichte. Und da steht, und ich ging wieder an dir vorüber. Und es war nun die Zeit der Liebe. Und da breitete ich meine Decke auf und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und ich trat in einen Bund mit dir. Und da gab es eine Zeit, wo der Herr mit diesen Dingen in meinem Leben gearbeitet hat und gesagt hat, Claudia, du hast dich bekehrt und ich habe Jesus geliebt, wirklich. Aber da war diese Schmach auf meinem Leben, diese Verachtung. Obwohl ich der glücklichste Mensch auf dieser ganzen Welt war, wirklich. Ich war keine traurige, alleinerziehende Mutter. Ich hatte Jesus als mein Mann. Aber er ging nochmal an mir vorüber. Vielen Dank, ihr zwei. Und er ging an mir vorüber. Joni, jetzt kannst du wieder vortun. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil das war so stark, das in Weißrussland zu machen, auch für dieses Land. Ich lese euch nochmal den Hesekiel vor. So, Jesus ging an dieser Frau vorüber und sagt, aber du warst nackt und bloß. Und als ich nun an dir vorbeiging und ich sah, sieh, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe, und ich breitete meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Weißt du, Jesus ging zum zweiten Mal an diesem Mensch vorbei und sah, dass dieser Mensch nackt war, dass da eine Blöße war, dass da Scham war, dass da Verachtung war, dass da Widerstand war, dass da Verletzungen waren. Und er ging einfach vorüber und sagt, hey, ich trete mit dir in den Bund und ich bedecke dich. Und dann steht hier, ich schwor dir und machte einen Bund mit dir und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab. Und salbte dich mit Öl und bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfellen an. Ich legte dir weißes Leinen an, hüllte dich in Seide, ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme, Kette um den Hals, Ring an die Nase, Ring an die Ohren und eine Krone aufs Haupt. Und so warst du geschmückt mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißem Leinen, aus Seide und Buntwirkerei. Dann steht am Schluss in einer anderen Übersetzung, und du warst des Königtums würdig. Boah, das hat mich geflasht. Gott hat mir wie eine, und das macht er, uns eine Würde gegeben. Nicht nur, dass er uns vorbeigeht und sagt, hey, ich möchte, dass du lebst. Ich mache aus dir, aus diesem Häufchen Elend, du sollst leben. Ich mache aus dir einen wunderbaren Menschen. Einen geschmückten Menschen und du bist des Königtums würdig. Und das ist etwas, das kann nur Gott auf dich drauflegen. Das kann Gott mit dir machen. Das ist ein Wort für dich. Und dann habe ich erlebt, wie Jesus alle Ablehnung von meinem Leben einfach abgewaschen hat. Alle Verlassenheit, allen Spott, allen Scham, alle Schande. Alles, was auf meinem Leben lag, ist einfach weg. Und er hat mir seinen Mantel gegeben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal sind uns immer noch diese Dinge von Verablehnung, von Dingen, die du in deiner Kindheit erlebt hast, von Mobbing, von Scheidung, du wurdest betrogen oder verstoßen, in Beziehungen verletzt, in Beziehungen, boah, da waren böse Worte, Ungerechtigkeit, Missbrauch. Und weißt du, oft reden Kinder nicht davon, was sie in der Schule erleben. Und ich möchte nochmal diesen Stein, dass sie den nochmal einblendet. Und Jesus sagt, ich habe das erwählt. Das, was in dir wie verachtet ist. Vielleicht verachtest du dich auch selber am allermeisten. Das, was gering ist, das, was nichts zählt, das habe ich erwählt. Jesus ist anders als jeder, den ihr irgendwo im Internet findet und der euch irgendwas erzählt, wie ihr sein müsst und was ihr euch kaufen müsst und was ihr noch machen müsst und was ihr tun sollt. Er hat sich selber erwählt, er lässt die erwählen, es ist eine Erwählung. Dieser Stein kann nichts aus sich selber tun. Er kann sie nicht verbessern, er kann sie nicht verschönern, er kann sie nicht an einen anderen Ort bringen lassen, er kann nicht die Umstände verändern. Er ist komplett angewiesen, dass jemand kommt. Er kann auch nicht bestimmen, wo er hinkommt und wie die Plakette aussehen muss, ob die Gold ist oder mit Schnörkelchen. Er kann sie nicht selber waschen und sich nicht selber sauber machen. Weißt du, in der Welt ist es oft so wichtig, dann bist du mal endlich jemand. Wichtig, dass du jemand bist. Ja, das sagt das Wort Gottes auch. Hast du gewusst, dass im Wort Gottes steht, sollst jemand sein? Das lesen wir in Epheser, da steht, dass wir etwas seien. Zu Lob seiner Herrlichkeit. Ja, wir sollen jemand sein. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Erwählt. Reingewaschen, von ihm genommen und versetzt an einen anderen Ort. Und vielleicht kennst du das, dass du in dieser Selbstoptimierung und dieser, ich muss mich noch besser machen und toller machen und noch mehr machen, drin steckst in einer ständigen Anstrengung. In Weißrussland, in der TSM, gab es zwei super Beispiele. Und was Gott gemacht hat, da war eine junge Frau. Und da kam immer wieder dieses hoch, diese sich verachtet zu fühlen, sich minderwertig zu fühlen, verletzt zu fühlen. Und weißt du, das kommt immer wieder. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du was? Jetzt schreibst du mal alles auf die Liste. Und da gibt es so einen riesigen Ofen in Svetlogorsk. Den muss man interessanterweise alle 3 Stunden heizen. Das Feuer muss alle 3 Stunden geschürt werden, wie im 24-7-Gebet. Und ich habe zu ihr gesagt, pass auf, wenn du bereit bist, dass du alles aufschreibst und wir verbrennen das in den Ofen, dann nimmst du das nie wieder zurück nach Tübingen, nie wieder. Bist du bereit? Ja. Und da war ein zweiter Person, Mann, der gesagt, er war jemand, er hat Menschen genau so verachtet. Und als er dort gekniet hat an so einem Ort, in einem Dorf, wo deutsche Soldaten alles niedergemetzelt haben, alles verbrannt haben, Kinder, Frauen, Alte. Und er kniete auf diesem Boden, dann sagt der Heilige Geist zu ihm, du hast niemand umgebracht mit dem Gewehr, aber mit deinen Worten. Und er hat ihn erinnert an die Schulzeit, wo eine Person ihm irgendwie komisch schräg kam. Und er hat es veranlasst, dass alle diese Person verachten und mobben und sie dissen und sie verletzen. Und er hat Buße getan, er hat sich gebeugt. Auch vor der ganzen Mannschaft. Er hat gesagt, ich möchte nie wieder so sein. Bitte vergebt mir, dass ich so bin. Und wenn ich euch verletzt habe, dann sagt mir, ich bitte euch um Entschuldigung. Und weißt du kannst heute frei werden. Vielleicht trägst du noch was mit dir rum. Dann möchten wir mit dir beten. Aber du musst die Entscheidung treffen, das heute in den Ofen zu schieben. Für immer. Weißt du, Josef, der bekannte Josef, mit seinen 11 Brüdern, wurde von seinen Brüdern in eine Grube geschmissen und in die Sklaverei verkauft. Dort musste er dienen in einem Haus. Weißt du, wir denken manchmal, ach so Zwangsarbeiter, die hatten es doch schön hier in Deutschland. Nein, nein. Es gibt keine schöne Zwangsarbeit und auch nicht für Josef. Er musste in einem hohen Haus dienen und er wurde verraten und er musste ins Gefängnis. Spätestens da hätte er sagen können, ich hasse meine Brüder. Und Gott holt ihn raus. Und da ist eine Hungersnot und seine Brüder kommen und er steht vor ihnen und vergibt ihnen und sagt, ihr habt es mit mir schlecht gemeint, aber Gott hat es mit mir gut gemeint. Es hat eine ganze Nation gerettet. Weißt du, das möchte Gott von dir. Vielleicht haben es Leute mit dir schlecht gemeint. Ich möchte sagen, Gott meint es immer gut mit dir, immer. Und deshalb solltest du deine Anklagepunkte heute verbrennen gegen Menschen. Weil du wirst sie nie loswerden und du bindest dich an diese Menschen. Und Gott kann aus dir nicht diesen Stein machen. Geschmückt mit Gnade und Barmherzigkeit, gekrönt. Halleluja. Wir wollen beten.